Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. A'udhu min ash-shaytanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, gleich dem 19. Osar 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie einen Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Geburtes von Prophet Muhammad und Imam Sadir, Friede sei mit Ihnen. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Geburtes von Prophet Muhammad und Imam Sadir, Friede sei mit Ihnen. Bleiben Sie dran.
Als Prophet Muhammad in Mekka auf die Welt kam, ereigneten sich mehrere Wunder. Er wurde zum letzten Botschafter Gottes an die Menschheit berufen und versöhnte die Menschen durch den Islam miteinander. Gott sagte über ihn: Nun ist ein Gesandter aus euren eigenen Reihen zu euch gekommen, einer, dem es nahe geht, wenn ihr in Bedrängnis kommt, der sehr an euch hängt und der zu den Gläubigen mitleidig und barmherzig ist. Sure 9, Vers 128. Gott nennt ihn das beste Vorbild für die Menschen und sagt: Was euch den Prophet Gottes übergibt, das nehmt an und wisst es zu schätzen und verzichtet auf das, was er euch verwehrt. Sure 59, Vers 7. Gott hat den Propheten im Vers 4 der Sure Qalam wegen seines hohen Charakters gelobt. Der Prophet hat in seinen Lehren großen Wert auf ein gutes und würdiges Verhalten gelegt und gesagt: Gott ist großmütig und er liebt den Großmut und die moralischen Werte. Ebenso hat er gesagt: Was am jüngsten Tag in der Waageschale eines Gläubigen am meisten ins Gewicht fällt, ist sein guter Charakter. Der Prophet ist ein ausgezeichnetes Vorbild für die Standhaftigkeit gegenüber dem Unrecht. Als er seinen Prophetenauftrag begann, hat sich der verdorbene und gewaltsame Adel gegen seinen Aufruf zum Glauben an den einen Gott gestellt. Doch der Prophet führte unerschrocken seinen Auftrag, die frohe Botschaft und die Mahnung Gottes zu verkünden, weiter aus. Er vermittelte Gottes Wort und blieb auf diesem Weg geduldig. Als er sah, dass die jüdischen Stämme in Medina sich gegen den Islam verschworen hatten, wies er sie aus Medina aus und stürmte ihre Khaybar-Festung. Während des Hajjes gab er den Abscheu gegenüber den Unterdrückern und den Verfechtern der Unwahrheit bekannt, damit sich alle kommenden Generationen von den Sinnbildern des Verderbens fernhalten. Durch seinen Einsatz hat er die Schwierigkeiten der Menschheit gelöst und ihnen den Weg zu Gott und der Wahrheit gezeigt. Der Universitätsdozent Dr. Mohammad Sotoudeh sagt, der Prophet des Islams hat in der Charta von Medina Regeln für die Beziehungen unter der Bevölkerung und zwischen Bevölkerung und Regierung festgelegt und die Regierungsmacht gefestigt. Seine geistigen und kulturellen Maßnahmen und seine Maßnahmen in Bezug auf Wirtschaft und Verteidigung im Rahmen der neuen Regierungsstruktur Medinas zeugen für seine Bemühungen zur Stärkung der Macht und der Geschlossenheit in der Glaubensgemeinde. Der Prophet Gottes hat sich unentwegt für die Herstellung einer Gesellschaft, in der Sicherheit und Frieden herrschen, eingesetzt. Dies stärkte ihn bei den Beziehungen nach außen und der Begegnung mit Gegnern. Der deutsche Dichter und Denker Goethe hat sich mit dem Leben und Wirken des Propheten auseinandergesetzt und ihm Reime in seinem westöstlichen Divan gewidmet. Er sieht in den Begründer der Islam einen geistigen Führer der Menschheit. Goethe vergleicht die Bewegung des Propheten mit einem Regen, der mit wenigen Tropfen beginnt, die sich dann zu einem großen Strom vereinigt. Ähnlich hat die Bewegung des Propheten in einem kleinen Gebiet auf der Erdkugel begonnen und sich in eine große spirituelle Macht verwandelt.
Am Jahrestag der Geburt des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dem 17. Rabiul Awwal, wird auch die Geburt Imam Sadiqs alaihi salam gefeiert. Dies ist dieses Jahr der 4. März. Die Imame aus dem Hause des Propheten haben den Weg Muhammads sallallahu alaihi wa sallam fortgesetzt und waren darum bemüht, die Gesellschaft nach den hohen Zielen des Islams auszurichten. Sie waren nach der Schaffung von Bedingungen bestrebt, die den Menschen die Erreichung von moralischer und geistiger Vollkommenheit ermöglichen. Ihre Schule ist die Schule der reichen Kultur des Islams. Unter den edlen Nachkommen des Propheten hat keiner so viel Gelegenheit zur Verbreitung des Islams gefunden wie Imam Sadiq. Imam Sadiq alaihi salam hat im Jahre 114 nach der Hijra mit 31 Jahren die Lenkung der Muslime übernommen, nachdem sein Vater den Märtyrertod gefunden hatte. 34 Jahre lang führte er dieses Imamat. Er wurde in einer Zeit der Imam, Lenker der Muslime, in der die Umayyiden ihre Machtposition gegenüber den Abbasiden verteidigen mussten. Die Abbasiden versuchten durch Täuschung und falsche Versprechungen an die Macht zu gelangen. Dieser interne Machtstreit bot Imam Sadiq die Gelegenheit, zur Wiederbelebung der wahren Lehre des Propheten zu beleben. Er machte die Prophetenmoschee in Medina zu einer Ausbildungsstätte. Dort versammelten sich die Wissensdürstigen aus allen Teilen des Islamischen Reiches. Imam Sadiq alaihi salam konnte fast 4000 Schüler in Medina zu Gelehrten ausbilden. Unter ihnen befand sich zum Beispiel Hisham ibn Hakam und der Vater der Shemi, Jabir ibn Hayyan. Imam Sadiq alaihi salam war darum bemüht, die Muslime vor Abweichungen zu schützen und daher setzte er sich mit abwegigen Ansichten und Sekten und mit Bewegungen, die unter der Bezeichnung Islam falsche Ansichten verbreiteten, auseinander. Einer dieser Bewegungen verbreitete Sufi-Denken und predigte das Asketentum. Ihre Anhänger erwarteten von einem Gläubigen, dass er auf gutes Essen und angemessene Kleidung verzichten und tadelten diejenigen, die solche Segensgeschenke im Leben nutzten. Imam Sadiq lud die Angehörigen dieser Sekte ein, auf den richtigen Weg der Mystik zurückzukehren. Er hat über sie gesagt, sie gehören nicht zu uns und wer sich ihnen zunagt, gehört zu ihnen. Imam Sadiq alaihi salam bezog einen entschiedenen Standpunkt gegenüber den unterdrückerischen Herrschern und warnte seine Anhänger vor einer Zusammenarbeit mit diesen Regimen. Imam Sadiq fand immer mehr Anhänger. Er war sehr freundlich zu allen und schenkte den Bedürftigen besondere Aufmerksamkeit. Seine Ratschläge waren wertvolle Wegweiser. Zum Beispiel hat er gesagt, die Vollkommenheit eines Gläubigen besteht in drei Eigenschaften. Erstens, dass er die religiösen Gebote und Fragen kennt. Zweitens, dass er bei Problemen und Härten geduldig bleibt. Und drittens, dass er für das Leben plant. Imam Sadiq alaihi salam hat auch gemahnt, entzürnt Gott nicht, um seine Geschöpfe zufriedenzustellen und freundet euch nicht mit den anderen an, wenn ihr euch dadurch von Gott entfernt. Abschließend gratulieren wir allen zum Jahrestag der Geburt des Propheten Gottes, des Siegels der Gottgesandten und der Geburt seines edlen Nachkommens Imam Sadiq. Gegrüßet seien sie.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Arghavan, das heißt Judasbaum. Thank you. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Die iranische Architektur hat viel Auf und Nieder erlebt und nicht nur klimatische, sondern auch politische und gesellschaftliche Faktoren beeinflussten sie. Allerdings blieb die volkstümliche Bauweise, bei der nur einheimische Baumuster und Materialien verwendet wurden, insgesamt von diesen Faktoren ziemlich unberührt und erfuhr nur geringfügige Veränderungen. Dies im Gegensatz zu der Architektur der Regenten, die meistens neues und oft sehr teures Baumaterial verwendeten und großen Wert auf das Äußere der Gebäude legten. Die Bauwerke, die sie errichten ließen, wirkten verändernd auf die iranische Architekturgeschichte. Wie Sie wissen, haben wir nach 6 Baustilepochen unterschieden. Im 12. Jahrhundert nach dem Mondkalender, das heißt im 18. Jahrhundert nach Christus, entstand eine architektonische Bauweise, die gemischter Stil oder iranischer Barock genannt wurde. Dieser Stil prägte längere Zeit einen Teil der iranischen Baukultur. Wir wollen seine charakteristischen Eigenschaften heute kurz beleuchten. Das 18. Jahrhundert war für Iran eingefüllt mit Unruhe und Vorkommnissen. Die Safawiden-Dynastie konnte der zahlenmäßig sehr viel kleineren Macht der eingedrungenen Afghanen gegenüber nicht standhalten. Jahrelang richteten die Angreifer Massaker unter der Bevölkerung an. Aber 1735 nach der Hijra gelangte der Afscharide Nadirschah an die Macht und eroberte Iran wieder zurück. Er begründete die Afschariden-Dynastie. Diese wurde von den Zandisten abgelöst. Man konnte eigentlich erst wieder von ruhigeren Zeiten sprechen, als die Qajariden im Jahre 1200 nach der Hijra, das heißt 1785 nach Christus, offiziell das Zepter in die Hand nehmen und ihre circa 100-jährige Herrschaft über Iran antraten. Unter den Qajaren erreichten die freundschaftlichen Beziehungen Irans zu Europa ihren Höhepunkt. Einer der bekanntesten Qajaren-Herrscher war Nasiruddin Shah. Er reiste 1834 nach Europa. Der äußere Glanz auf diesem Kontinent rief seine Begeisterung hervor und animierte ihn dazu, nach seiner Rückkehr sofort äußerliche Veränderungen in Iran vorzunehmen und europäische Länder zu imitieren. Diese Nachahmungen begannen bei der Architektur. Natürlich lag es nicht nur an den mehrfachen Europareisen der Qajaren-Könige, dass ein Wandel eintrat, sondern auch daran, dass iranische Studenten in Europa studierten und ein reger Austausch auf politischer und Handelsebene eingesetzt hatte. Dies alles führte auch dazu, dass die Iraner mit den europäischen Künsten näher vertraut wurden. Außerdem hatte Europa im 18. und 19. Jahrhundert durch seine industrielle Evolution und Verstärkung der imperialistischen Politik eine überlegene Position im Vergleich zu anderen Ländern erreicht. So kam es, dass die Errichtung von großen Bauwerken und sogar von Privathäusern der Reichen in Anlehnung an die europäische Bauweise erfolgte. Es heißt, dass einige Architekten, wie Mohammad Khane Sonei, sich sogar beim Entwurf von Gebäuden nach der Vorlage von Fotos und Ansichtskarten richtete. Das Ergebnis waren Gebäude im sogenannten iranischen Barockstil. Natürlich kann man nicht behaupten, dass zur Zeit der Qajaren die architektonische Tradition völlig beseitigt wurde. Basaranlagen, öffentliche Bäder, Karawansereien, die Schulen und Moscheen wurden alle weiter im traditionellen Stil erbaut. Neue Bilder lieferte vornehmlich die Architektur in den Städten und vor allen Dingen die Paläste und Bauwerke der Armee. Thank you.
Damals war die Einrichtung von schönen Stadttoren an den Eingängen zu größeren Städten noch gang und gäbe. Das Haupttor wurde nach der Straße benannt, über die Reisende zur Stadt herbeikamen. So hieß eines der Tore am Stadtrand von Teheran Razvin-Tor, weil die Straße von Razvin, einer anderen großen Stadt westlich von Teheran, vor diesem Tor endete. Die halbmondförmigen Torgewölbe solcher Stadttore waren mit schönem Kachel und Stückwerk verziert. Hier machte sich der architektonische Mischstil noch nicht so bemerkbar, sondern wie gesagt mehr in den königlichen Palästen in Teheran. Auch noch nach dem Niedergang der Qajaren-Dynastie wurde eine Zeit lang weiter in dem ungewohnten Stil zur Zeit dieser Herrscher gebaut. Bei der Dekoration von Wandflächen wurden zur Zeit der Qajaren vor allen Dingen Kachelwerk und Bemalungen verwendet. Vorher war die Kachelglasur meistens aus einer Kombination von Metallen und Mineralien gewonnen worden, woraus sich eine große Palette von Farben ergab. Aber nachdem aus Russland verpackte Fertigglasuren eintrafen, büßten die Kachelverzierungen an Farbenfreudigkeit ein und die glasierten und bemalten Kachelmosaike wirkten älter als Kacheln, die hunderte Jahre vorher angefertigt worden waren. Unter den Qajaren gestaltete sich auch die Bemalung der Zierkacheln anders. Zweig- und Blätterwerk und Blumenvasen mit Rosenstrauß traten anstelle der traditionellen Eslimi-Muster und der schönen Abbildungen von Schwertlilien und Wasserrosen. Auf dem Kachelwerk auf Gebäudeflächen siedelten sich Abbildungen von Kirchen und Palästen in Mühlen in Europa an. Dies zeugte deutlich dafür, dass die Architektonik der Qajaren ihre einheimische Originalität verloren hatte. Es wurden sogar unverschleierte Frauen auf den Kachelflächen abgebildet. Auch wurden neben Kachelverkleidungen Wandbemalungen, Sitte und anstelle von zierlichen Stückwerk wurden Spiegelmosaike zur Ausschmückung von Wandflächen und Zimmerdecken verwendet. Die Farben Gelb, Weiß und Rosa begannen zu überwiegen. Typisch für diesen architektonischen Mischstil war der Bau von Schrägdächern, römische Torbögen und Säulen mit Kapiteln im griechischen Stil. Diese bildeten in Vermischung mit Elementen der iranischen Architektur ein unpassendes Gesamtbild. Ein deutliches Beispiel dieser Architekturepoche ist der Koch-e-Gulistan-Komplex in Teheran. Er wurde unter Nasiruddin Shah beeinflusst vom europäischen Architekturstil zu Ende gebaut. Diese Gebäudeanlage besteht aus mehreren verschiedenen Bauwerken unterschiedlicher Architektur, die auf einem großen Gelände angeordnet sind. Der Privatsitz, der öffentliche Sitz und Palast ist ein Ort für die Vorführung der Trauerspiele und Museumsgebäude für die Aufbewahrung der königlichen Schätze sind nur einige der vielen Gebäudetrakte dieser Anlage. Weiter gehörten dazu ein Spiegelsaal, eine Bibliothek, ein Raum mit einer Porzellansammlung und das sogenannte Shamsul-Emare-Gebäude. Alles war Bestandteil eines großen Regierungskomplexes. Dieser liegt heute in der Teheraner Altstadt. Die meisten Teile der Gebäudeanlage sind eine Mischung antiker iranischer, islamischer und westlicher Architektur. In dem Buch Seri der Memorie Iran, welches von der iranischen Architekturgeschichte handelt, wird der gemischte Architekturstil wegen seiner Vielfalt gelobt, die durch die Einflüsse anderer architektonischen Stile zustande kam. Zum Beispiel wurden in Anlehnung an die russische Bauweise große Eingangshallen errichtet, zu denen breite Treppen hinaufführten, die sich weiter oben auf einem breiten Treppenabsatz in zwei schmalere Treppengänge teilten. Üblich waren in dieser Architekturepoche auch schön angelegte Kellergeschosse mit Wandbelägen aus gebrannten Ziegelsteinen üblich, die sich Hosrane nannten und Stätten der Unterhaltung waren. Aber die Architektur zur Zeit der Qajaren-Dynastie wurde vom einfachen Volk wenig begrüßt, denn sie beachteten weder die besonderen klimatischen Bedingungen noch verwendete sie gebührend die einheimische Architekturweise. Daher ging diese Bauweise nach der Qajaren-Dynastie allmählich zu Ende. Heute gibt es hier und dort in Teheran noch einige Gebäude aus dieser Zeit, die meistens in Museen umgewandelt wurden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Alireza Assar mit dem Titel Shabane, auf Deutsch nächtlich.
گم شده چون سایه‌ای در من در میان ابر وهم و دود ازدحام لشگر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی خنده ها و گریه های بی بهانه عشق های کودکانه پشت سر بن‌بست دلتنگی رو به رو دیوارها سنگی در گریز از کوچه های بسته باری پیش پایم جاده های مبهم و تاری در پی یک پاسخ کوتاه می روم هر سو هر راه هر بیراه بی سر و سامان و درمانده پاسخم در پشت سر مانده بر سرم آوارگی آوار روبروی پنجر دیوار تا کجا بایست تا باور وحشت آوار این سقف خیالی را باز آ شاید با سه حرف اش می توان پر کرد خانه های سرد و خالی را. گم شده چون سایه‌ای در مه در میان ابر وهم و دود، ازدحام لشکر انبوه تنهایی در هجوم بی‌پناهی، خنده ها و گریه های بی بهانه، عشق های کودکانه، پشت سر بن‌بست دلتنگی، پیش رو دیوارها سنگی، در گریز از کوچه های بسته باری، پیش پایم جاده های مبهم و تاری، در پی یک پاسخ کوتاه می روم، هر سو هر راه هر ویران.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Hörerfreunde, dies ist der letzte Beitrag aus unserer Sendereihe über die islamische Bekleidung. Sie haben über die Geschichte des Hijabs erfahren und über die Bedeutung, welche die Körperbedeckung in anderen Gottesreligionen und im Islam einnimmt. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Neigung, den Körper zu bedecken, ein natürlicher Hang ist. Sie haben darüber erfahren, was den Musliminnen der Hijab bedeutet. Aus dem Munde von Musliminnen haben sie gehört, dass sie im Hijab einen Faktor für Erfolg bei ihren gesellschaftlichen Tätigkeiten sehen und die meisten von ihnen am Hijab interessiert sind. Wie Sie wissen, geht der Hijab, die islamische Bekleidung, nicht nur bestimmte Länder etwas an. Es ist ein Thema, das inzwischen in den meisten Teilen der Welt zur Sprache steht. Wir sehen außerdem, dass nicht nur muslimische Frauen, sondern sogar sehr viele nicht-muslimische Frauen gegen die Zügellosigkeit in der westlichen Gesellschaft sind. Die englische Schriftstellerin Annie Root wünscht sich: Wäre unser Land doch genauso wie die muslimischen Länder, wo die Frauen in Keuschheit und in Frieden leben. Nach der islamischen Revolution haben die Iranerinnen sich wieder dem Hijab zugewandt und viele von ihnen sagen, dass der Hijab sie überhaupt nicht bei ihren Tätigkeiten stört. Die Iranerinnen haben sich in verschiedenen Fachrichtungen qualifiziert und arbeiten Seite an Seite mit ihren Kollegen. Laut Recherchen, die in Sachen Hijab durchgeführt wurden, wird der Hijab, wie er im Koran empfohlen wird, von den meisten iranischen Frauen befürwortet. Laut Untersuchungen, die der Kultur- und Gesellschaftsrat iranischer Frauen durchgeführt hat, sind 90% der Frauen damit einverstanden, dass das Hijab-Gebot beachtet wird. Sie halten das für notwendig. Diese Befragung zeigte auch, dass ca. 85% der Befragten im Hijab einen Faktor sehen, durch den die Frau in der Gesellschaft geschützt und respektiert und welcher zu einer sauberen Gesellschaft führt. Diese Untersuchung demonstrierte, dass die Neigung zum Hijab eine Veranlagung der Frauen ist. Die iranischen Frauen nehmen sich ein Beispiel an der Prophetentochter Hazrate Zahra alayha salam und sind bestrebt, den geeigneten Rahmen für ihren Fortschritt und den Fortschritt ihrer Gesellschaft zu schaffen. Angesichts solcher Tatsachen sollte man in westlichen Gesellschaften etwas mehr über den Hijab nachdenken. Wenn wir aber die Situation der muslimischen Frauen in den westlichen Ländern und Europa sehen, wird uns klar, dass ihnen in Wahrheit ein elementares Recht als ein Mensch, nämlich die Wahl der geeigneten Kleidung, genommen wird. Das Verbot des Kopftuches und der zunehmende Druck seitens der Regierung vermochten aber den Willen der meisten muslimischen Frauen in Europa nicht zu schwächen. Viele gläubige Frauen und Mädchen im Westen beharren weiter darauf, ihre islamische Kleidung zu tragen. Das negative Klima, das durch Propaganda geschaffen wurde, hat zum Teil das Gegenteil von dem, was man sich davon versprach, bewirkt, denn viele Intellektuelle wurden dadurch motiviert, sich näher mit der Hijab-Frage auseinanderzusetzen. Die westlichen Regierungen können nicht einfach die Kultur, Tradition und Werte der anderen göttlichen Religionen übergehen. Sie müssen Verständnis dafür zeigen. Max Weber, der deutsche Soziologe, ist der Überzeugung, dass das Verständnis für das Tun einer Nation zu besserer Kenntnis ihrer Kultur führt.
Die Senderer Hijab möchten wir mit einer Nachricht aus Ende 2005 abschließen. Sie kam aus der Türkei und es hieß darin, dass jede Woche am Samstag in diesem Land Demonstrationen zur Verteidigung des Hijabs stattfanden. Gorgorli Oglu, Leiter dieser Bewegung in einer der türkischen Städte, bezeichnete dabei das Hijab-Verbot in der Türkei als eine diktatorische Maßregelung. Er sagte, die allgemeine Tendenz in der Türkei bewegt sich in eine Richtung, in der viele der falschen politischen und kulturellen Maßnahmen der Vergangenheit geändert werden. Aber es ist sehr verwunderlich, dass unter diesen Umständen keiner daran denkt, das Verbot für die islamische Bekleidung aufzuheben, während doch die islamische Bekleidung eine selbstverständliche Pflicht für jede Muslimin ist. Er hoffte, dass die Demonstrationen in der Türkei dazu beitragen, dass die Rechte der muslimischen Frauen wieder verwirklicht werden. Man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen halten, dass 98% der türkischen Bevölkerung Muslime sind, aber dass sie nicht ihre elementarsten Rechte wie zum Beispiel das Recht auf islamische Bekleidung wahrnehmen dürfen. Wir schließen nun unseren Beitrag über die islamische Bekleidung in der Hoffnung, dass alle muslimischen Frauen ihr natürliches und menschliches Recht ausüben und eine Wissens- und Bewusstheitsstufe erreichen können, auf der sie alle ihre Fähigkeiten voll entfalten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.